Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest und Konstantin Schreiber.
Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind.
Einen schönen guten Abend auch von mir zum Wochenauftakt.
Im US-Wahlkampf ist von Oktoberüberraschungen die Rede. Kurz vor dem Wahltag. Im Rennen ums Weiße Haus kann sich bis auf die letzten Meter noch alles wenden. Diese Wahlkampfsaison hat bereits bis Juli so viele ungeahnte Wendungen genommen, dass sich nun erst einmal alles wieder sortieren muss. Allen voran die Kandidatenfrage bei den Demokraten. Joe Biden hat sich entschieden, doch nicht wieder anzutreten. Im Laufe der Woche will er sich dazu ausführlicher äußern und dem Land seine Beweggründe erläutern. Doch eine Wahlkampfbotschaft hat er schon gesendet. Er schlägt als Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris vor, seine derzeitige Vizepräsidentin. Und sie will. Doch ob die Partei will? Torben Bürgers.
Es ist ihr erster öffentlicher Auftritt seit dem Rückzug von Joe Biden. Sie nutzt ihn für eine Lobeshymne auf den amtierenden Präsidenten. Ihre eigenen Ambitionen erwähnt Kamala Harris heute mit keinem Wort. Joe Bidens Errungenschaften der letzten drei Jahre sind unübertroffen in der modernen Geschichte. In nur einer Amtszeit hat er mehr geschafft als die meisten Präsidenten in zwei Amtszeiten. Nun will sie aus seinem Schatten treten und erneut Geschichte schreiben. Als erste Frau und erste Schwarze im Amt der Vizepräsidentin ist Harris schon jetzt eine Pionierin, die allerdings mit schlechten Umfragewerten zu kämpfen hat. Trotzdem haben sich bereits zahlreiche Demokraten hinter ihr versammelt, darunter potenzielle Konkurrenten wie Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom oder Michigans Gouverneurin Gretchen Whitmer. Meine Absicht ist es, mir diese Nominierung zu verdienen und sie zu gewinnen. Ich werde alles tun, um die Demokratische Partei zu vereinen und Donald Trump zu schlagen. Als Tochter von Einwanderern aus Jamaika und Indien könnte Harris im Wahlkampf bei Latinos oder Afroamerikanern punkten, so wie hier in Atlanta, Georgia. Vor allem für junge Frauen ist sie ein Vorbild und eine Hoffnungsträgerin. Ich hoffe und bete, dass die Menschen hinter ihr stehen und sie fördern, damit wir sie ins Amt bringen können, so wie wir es mit Präsident Obama getan haben. Es gibt noch ein paar andere Kandidaten, die ich durchaus für gut halte. Ich denke nur, dass Kamala Harris in diesem Stadium des Rennens die absolut beste Chance bietet, jemanden mit Kompetenz ins Amt zu bringen. In einem offenen Brief hat Joe Biden gestern das Handtuch geworfen und sich umgehend hinter seine Vizepräsidentin gestellt. Die könnte nun von den gemeinsam gesammelten Spendengeldern profitieren. In den vergangenen 24 Stunden sollen mehr als 80 Millionen Dollar dazugekommen sein. Ihre wahrscheinliche Nominierung wird die Demokraten stärken. Sie wird in den entscheidenden Staaten des Mittleren Westens, Pennsylvania, Michigan und Wisconsin, sehr konkurrenzfähig sein. Und sie wird auch einige der anderen Swing States, die zu entgleiten begannen, wie Arizona, wieder in eine sehr starke Position für die Demokraten bringen. Auch wenn alles auf sie hinausläuft, noch ist die Kandidatur von Kamala Harris nicht in trockenen Tüchern. So manch ein Demokrat wünscht sich gar eine Art Vorwahlverfahren im Schnelldurchlauf, auch um der Vizepräsidentin im Falle ihrer Nominierung politisch den Rücken zu stärken. Fest steht, der Wahlkampf ums Weiße Haus beginnt noch einmal neu.
Und dazu Gudrun Engel in Washington. Gudrun, Kamala Harris hat innerhalb von 24 Stunden etliche wichtige Namen ihrer Partei hinter sich versammeln können. Und wir haben es eben gehört, hohe Millionenbeträge an Spenden gesichert. Kann ihr da irgendjemand anders aus der Partei diese Kandidatur noch streitig machen?
Na, es sieht im Moment nicht danach aus, als ob es überhaupt noch andere Bewerber gäbe. Denn alle Namen, die bislang auch noch genannt wurden, haben sich auch bereits hinter Kamala Harris gestellt. Etwa Gretchen Whitmer, die Gouverneurin von Michigan, und Gavin Newsom, der Gouverneur von Kalifornien. Das heißt, alle anderen, die auch in Betracht gekommen wären, mit ihr in Konkurrenz zu treten, haben sich jetzt schon hinter ihr versammelt. Genauso Nancy Pelosi, die ja gesagt hat, ja, soll sie mal machen. Und von Hakeem Jeffries und Chuck Schumer, also den beiden führenden Demokraten im Repräsentantenhaus und im Senat, da hören wir, sie wollen sich jetzt mal mit ihr treffen, aber sie sind sehr davon überzeugt, dass Kamala Harris das sehr energetisch machen wird.
Die Zeit drängt für die Demokraten bis zum Wahltag in gut 3 Monaten. Und schon im August findet der Parteitag statt. Wie könnte jetzt formell dieses Verfahren bis zur Nominierung einer neuen Kandidatin oder eben eines neuen Kandidaten aussehen?
Ja, tatsächlich überlegen das die Verantwortlichen und die Juristen der Partei im Moment fieberhaft, denn so einen Fall hat es einfach auch noch nicht gegeben. Fakt ist, es gibt knapp 4000 Delegierte, die zu diesem Parteitag fahren und die im Vorfeld bei den Primaries und beim Caucus ja festgelegt haben, sie sprechen sich für Joe Biden aus. Der ist jetzt weg, also sind diese 4000 Stimmen quasi frei und die Menschen können sich selbst nach eigenem Wissen und Gewissen überlegen, für wen sie ihre Stimme abgeben. Sollte Kamala Harris dann also dort antreten, muss sie die Mehrheit dieser Stimmen auf sich vereinen. Die magische Zahl dafür ist 1986. So viele Stimmen muss sie kriegen. Und im Moment hört man schon so aus der Partei. Also 500 Stimmen hat sie auf jeden Fall schon sicher. Die anderen werden sicherlich noch mitziehen. Kamala Harris muss jetzt natürlich dann einfach Wahlkampf machen. Die meisten Delegierten kommen aus Kalifornien. Da kommt sie selbst her. Das wird vermutlich ein Heimspiel. Texas und New York. Das heißt, da wird sie noch viel Wahlkampf machen müssen. Im Moment ist sie schon wieder im Flieger und auf dem Weg nach Delaware, um dort eben auch eine Wahlkampfveranstaltung zu machen.
Danke, Gudrun, für diesen aktuellen Stand aus Washington. Und wie steht er jetzt da? Trump nach seiner großen Show beim Parteitag der Republikaner vergangene Woche in Wisconsin. Er ist und bleibt die wohl bekannteste Marke in diesem Wahlkampf und in den Umfragen liegt er vorn. Doch auch er muss seine Kampagne nachjustieren, weil sein Gegner nicht mehr Joe Biden heißt. Eins hat Trump wohl schon entschieden. Nach dem Attentat auf ihn vor gerade mal 9 Tagen verkündete sein Team, er wolle nun für Geschlossenheit der Gesellschaft sorgen. Doch diese Wandlung scheint er nicht zu vollziehen. Und sie würde wohl auch seinem Markenkern widersprechen. Trump hat längst in seinen Angriffsmodus zurückgefunden. Dirk Lipski.
Da war die Welt für sie noch in Ordnung. Erster Wahlkampfauftritt von Donald Trump und seinem Vize J.D. Vance vergangenen Samstag in Michigan. Die Partei steht geschlossen hinter ihm, aber die zuvor noch beschworene Einigkeit der Nation ist eine Woche nach dem Attentat auf ihn passé. Trump fällt in alte rhetorische Muster zurück. Wir werden bald das Weiße Haus von den korrupten Joe Biden und Kamala Harris zurückerobert haben. Ich nenne sie lachende Kamala. Habt ihr sie jemals lachen sehen? Sie ist verrückt. Man kann viel durch sein Lachen ausdrücken. Nein, sie ist total verrückt. Das war vor Bidens Ankündigung, nicht mehr zu kandidieren. Mit seinem Rückzug gestern hat Biden das politische Washington rund ums Kapitol überrumpelt. Vor allem führendere Republikaner. Für Mike Johnson, Sprecher des Repräsentantenhauses, bleibt der Präsident erst einmal Hauptziel seiner verbalen Angriffe. Wenn jeder anerkennt, dass Biden nicht in der Lage ist, einen Wahlkampf zu führen, dann ist er auch nicht in der Lage, das Land zu regieren. Ich meine, er hat die Codes für die Atomwaffen. Er hat schwerwiegende Entscheidungen jeden Tag zu treffen. Der Secret Service untersteht dem Präsidenten. Nach dem Attentat auf Trump werden die Hintergründe weiter untersucht. Anhörung heute Mittag im US-Kongress. Biden ist zwar nicht geladen, dafür muss die Chefin Kimberly Cheadle Rede und Antwort stehen und schwerwiegende Fehler einräumen. Das Attentat auf den ehemaligen Präsidenten Donald Trump am 13. Juli ist das schwerwiegendste operative Versagen des Secret Service seit Jahrzehnten. Der Republikanischen Partei ist jetzt ihr Hauptgegner weggebrochen, sehr zum Ärger ihres Spitzenkandidaten. Der postet wütend auf seiner Plattform Truth Social: Wir waren gezwungen, viel Zeit und Geld gegen den betrügerischen Joe Biden zu investieren. Jetzt müssen wir wieder von vorn anfangen. Vordergründig geht der Wahlkampf einfach weiter. Manche in Trumps Partei spielen die Personalie einfach herunter. Ich denke, es macht keinen Unterschied, wer bei den Demokraten antritt. Ich kann die Fakten eh nicht erinnern, aber Fakt ist, wir haben keine sicheren Grenzen mehr. Der Benzinpreis ist von $2 auf $4 gestiegen. Wir haben eine Kriminalitätsrate auf Rekordniveau und wir haben eine Rekordinflation. Doch Wahlkämpfe funktionieren hier nicht über Themen, sondern vor allem über Köpfe. Ein Strategiewechsel muss her. Die Republikaner werden Kamala Harris als Joe Biden darstellen. Sie war die Nummer 2, die nur eine Zustimmung von 35% hat. Damit ist der Ton gesetzt. In der vergangenen Nacht haben die Republikaner passend dazu ein Anti-Kamala-Harris-Video veröffentlicht. Wenn Sie sich je einmal gefragt haben, wie Joe Biden es geschafft hat, so einen Murks an der Grenze zu machen, vergessen Sie nicht, er hatte Unterstützung. Harris war immer liberal bei der Immigrationsfrage. Bevor sie ins Weiße Haus kam, war sie schon gefährlich liberal, was illegale Einwanderung angeht. Ein Vorgeschmack auf das, was auf die Amerikaner in den kommenden Wochen zukommt.
Und in Washington begrüße ich Michael Wertz, langjähriger Beobachter der US-Politik und Senior Fellow am Center for American Progress, einem Think Tank, der der Demokratischen Partei nahesteht. Guten Abend, Herr Wertz.
Schönen guten Abend, Herr Fust.
Zuletzt galt Donald Trump ja als wahrscheinlicher Sieger bei den Wahlen im November. In den Umfragen liegt er vorn. Ist aus Ihrer Sicht jetzt alles wieder offen?
Ja, es ist eine vollständig neue Situation, die in dieser Art und Weise auch noch nie dagewesen ist. Das gilt zum einen für die Veränderungen innerhalb des demokratischen Bewerberfeldes, aber es gilt auch für die Republikanische Partei, die sich ja auf dem Nominierungsparteitag in Milwaukee in der vergangenen Woche nicht hinter einem politischen Programm, sondern hinter einer Person versammelt und geeint hat. Insofern betreten wir hier politisches Neuland mit Blick auf die Wahlen am 5. November dieses Jahres.
Schauen wir zuerst auf die Republikaner. Wie richten sich die jetzt rund um Donald Trump neu aus?
Das ist im Moment noch schwer abzusehen. Die ersten Stunden nach der Information, dass Kamala Harris höchstwahrscheinlich die Nominierung der Demokraten wird gewinnen können, waren geprägt von Angriffen auf ihre Zeit als Staatsanwältin, wo sie als linke und sehr fortschrittliche Staatsanwältin in Kalifornien dargestellt wurde, unabhängig davon, dass sie die Todesstrafe verteidigte und eher in einem traditionellen Weg bestritten hat. Und der zweite Punkt ist, und das schwingt gerade bei Donald Trumps Äußerungen natürlich immer mit als Ober- und Unterton, ist, dass sie eine farbige Frau ist und damit nicht geeignet als Präsidentin der Vereinigten Staaten.
Donald Trumps Anhänger, die stehen ja felsenfest hinter ihm und er ist längst voll im Wahlkampf und im Angriffsmodus wieder angekommen, wie wir gesehen, gehört haben in den vergangenen Tagen. Reicht das aber für ihn, um ins Ziel zu kommen?
Nein, es ist ein schwieriger Weg ins Weiße Haus für Donald Trump, weil er muss natürlich dafür sorgen, dass er in den etwas aufgeklärteren, moderateren Teilen der Partei nicht zu viele Stimmen verliert. Das wird für ihn schwierig, insbesondere mit dem Vizepräsidentschaftskandidaten J.D. Vance. Das ist ja ein 40 Jahre jüngeres politisches Abziehbild des Präsidenten. Die beiden sind sich politisch sehr, sehr ähnlich. Und insofern wird es nicht einfach sein für ihn, eher aufgeklärte Frauen in den Vororten, Minderheiten, urbane Mittelschichten anzusprechen. Jede der großen Parteien in einem Zwei-Parteien-System bedarf einer Koalition, um Mehrheiten zu gewinnen. Und für Donald Trump ist der Weg relativ eng und es steht auch zu befürchten, dass er versucht, mit viel Aggressivität diese Kampagne der Furcht, die er schon 2016 und 2020 zu seinem politischen Modell gemacht hat, wieder ins politische Geschehen hier einführt. Und das hat natürlich die entsprechenden Kollateralschäden. Man hat das ja auch auf der in dem Nominierungsparteitag gesehen, wenn man von 11 Millionen Deportationen fantasiert oder von Migranten, Einwanderern und Nichtweißen als Vergewaltigern, Kriminellen und geistig Behinderten spricht, dann ist deutlich, dass der Ton sehr rau werden wird. Ob das nicht Wählerinnen und Wähler verprellt, die dann letztlich für die Republikaner doch notwendig sind, wird sich zeigen.
Kamala Harris, wenn wir auf die mögliche Kandidatin der Demokraten schauen, ist in ihrer eigenen Partei nicht der große Star gewesen in den vergangenen Jahren. Sie hat es in den Vorwahlen 2020 nicht weit geschafft. Weshalb sollte es ihr jetzt aber gelingen, alle hinter sich zu vereinen?
Das ist eine gute Frage, die sich auch viele Demokratinnen und Demokraten stellen, denn Kamala Harris hat ja versucht, im Jahr 2020 in der Vorausscheidung der Demokratischen Partei für das Präsidentschaftsamt sich zu bewerben. Sie musste dann eine finanziell mit 40 Millionen Dollar gut ausgestattete Kampagne bereits vor den ersten Vorwahlterminen, das war damals in Iowa, im Januar 2020, musste sie ihre Kampagne einstellen. Im August in Milwaukee haben dann im Jahr 2020 die demokratischen Delegierten über 7 Kandidatinnen und Kandidaten abgestimmt. Da war Kamala Harris schon gar nicht mehr dabei. Insofern ist es keine einfache Situation. Sie hat auch außerhalb Kaliforniens noch nie eine Wahl gewonnen und muss sich wirklich in dieser Situation beweisen. Es gibt auch Bedenken gegen ihre Kandidatur.
Das eine ist die geringe Beliebtheit von Kamala Harris. Viele haben ihr diesen Job aber auch gar nicht erst zugetraut, auch aus der und in der eigenen Partei nicht. Jetzt scharen sich aber plötzlich alle und immer mehr stündlich um sie. Wie glaubhaft ist das dann?
Das ist sehr glaubhaft und eine Dynamik, die den letzten 24 Stunden hier in Washington geschuldet ist. Es sah bis vor wenigen Stunden noch so aus, als würde es eine eher offene Convention, einen offenen Nominierungsparteitag mit mehreren Kandidatinnen und Kandidaten geben. Aber da hat der sehr einflussreiche Black Caucus, die Gruppe der schwarzen Abgeordneten, ein Machtwort gesprochen und auch Nancy Pelosi dazu gedrängt, Kamala Harris jetzt öffentlich zu unterstützen. Und es ist klar, die Strategie hier mit dieser massiven Unterstützung für Kamala Harris, die auch inzwischen viele Abgeordnete, Gouverneure und andere politische Würdenträger umfasst, ist der Versuch, bis Donnerstag oder Freitag dieser Woche diese Kandidatur unumkehrbar zu machen, weil Ende der Woche werden wir die ersten Umfragen aus wichtigen Bundes- und Wechselwählerstaaten erhalten, die dann unter Umständen auch ein Bild zeichnen, dass Kamala Harris ein wenig in die Defensive bringen wird, wenn sie nicht so stark dasteht, wie das gewünscht wird.
Herr Wertz, noch einmal die Nachfrage nach der Glaubwürdigkeit. Wenn so viele doch ihr das Amt vielleicht gar nicht richtig zugetraut haben, jetzt aber sie unterstützen, wie glaubhaft ist das oder gibt es einfach keine bessere Alternative?
Es gibt Alternativen, aber sie war die Vizepräsidentin. Sie ist von Präsident Biden unterstützt worden. Sie hat innerhalb der schwarzen Abgeordnetengruppe und auch unter den Latinos starke Unterstützung. Diese Gruppen sind extrem wichtig, um die Wahlen am 5. November zu gewinnen. Hier wird es darauf ankommen, dass dort die Wahlbeteiligung sehr hoch ist. Und es gibt eine ganze Reihe von potenziellen anderen Kandidaten, die sehr früh und sehr schnell gesagt haben, wir werden Kamala Harris nicht herausfordern, sondern werden sie als Kandidat in der Partei unterstützen. Und insofern ist die Frage dabei, sich von selbst zu beantworten. Legitimität in der Politik erhält man über Unterstützung und über politischen Willenserklärungen von anderen, auch von möglichen Gegnern und Gegenkandidatinnen und Kandidaten. Und das hat Kamala Harris geschafft in den letzten 24 Stunden. Insofern steht sie relativ stark da und auch mit einem hohen Maß an Legitimität innerhalb der Demokratischen Partei.
Vielen Dank für das Gespräch. Michael Wertz vom Center for American Progress.
Alles Gute, Herr Fuß.
Und das Gespräch habe ich vor der Sendung geführt. Kamala Harris und welche Chancen sie hat, dazu hat unsere USA-Korrespondentin Katrin Brandt vom Westdeutschen Rundfunk folgende Meinung.
Wenn Kamala Harris lacht, dann verzieht sie nicht nur den Mund, sie röhrt, sie gluckst, sie lässt das Lachen aus dem Bauch aufsteigen bis zu ihren Augen. Sie lässt ihr ganzes Gesicht strahlen und ihren Körper beben. Ich finde das ansteckend, die Republikaner nicht. Sie zeigen in ihren Werbespots Bilder der lachenden Vizepräsidentin und machen Harris als wiehernde, linksextremistische Irre lächerlich. So ist das im US-Wahlkampf. Er ist hässlich und persönlich. Man braucht ein dickes Fell und die volle Rückendeckung der eigenen Leute. Kamala Harris wird gerade von einer großen Welle der Euphorie emporgehoben. Eine schwarze Frau als Präsidentin, das hätte es noch nie gegeben. Und dann noch eine frühere Staatsanwältin, die einen verurteilten Straftäter an der Wahlurne besiegen könnte. Was für eine großartige Geschichte. Aber reicht das wirklich? Ist sie nicht 2020 kläglich bei den Vorwahlen gescheitert? Gibt es nicht diese ungelenken, peinlichen Momente in ihren Interviews? Sollten die Demokraten nicht jetzt ganz offen und demokratisch nach einem wirklich guten Kandidaten oder Kandidatin suchen? Alles richtig, wenn es Januar wäre. Aber es ist Juli, die Zeit ist viel zu kurz, um jemand anderen zu finden, auszuprobieren und aufzubauen. Um Kamala Harris führt kein Weg herum. Sie hat 3,5 Jahre an der Seite des Präsidenten ihre Erfahrungen gemacht. Sie kann es, sie wird es können, sie wird es können müssen. Und ich freue mich schon darauf, wie Harris, wenn sie denn die Kandidatin wird, in ihrer ersten Fernsehdebatte den wütenden, düsteren, quengelnden Donald Trump einfach an die Wand lacht.
Die Meinung von Katrin Brandt. Es sind Bilder wie dieses, die bei der Europäischen Union für große Diskussionen sorgen. Ungarns Regierungschef Viktor Orban und Russlands Präsident Wladimir Putin vor wenigen Wochen Hand in Hand. Anschließend reiste Orban zu Präsident Xi Jinping nach China und in die USA zu Präsidentschaftskandidat Donald Trump. Er wollte nach eigenen Worten die Chancen für einen Frieden in der Ukraine ausloten. Doch seine EU-Partner hat er mit seiner Reiseroute allesamt überrascht und viele gegen sich aufgebracht. Schließlich hat Ungarn zurzeit den EU-Ratsvorsitz inne. Nun dreht sich alles um den Umgang mit Orban. diskutieren oder boykottieren? Dem Treffen der EU-Innen- und Justizminister heute in Budapest ist manch einer ferngeblieben. Tobias Reckmann.
Das Donauufer in Budapest ist wohl das, was man repräsentativ nennen würde. Traditionsreich und gleichzeitig modern. Der ideale Ort also für glanzvolle Treffen der EU-Minister. So hatte es Orbáns Regierung für die Zeit der EU-Ratspräsidentschaft geplant. Doch beim Blick auf die Teilnehmerliste dürfte dem ungarischen Innenminister heute schnell klar gewesen sein, so leicht wird es nicht. Gerade mal 10 Minister von 27 sind zum Treffen nach Budapest gekommen. Die übrigen lassen sich von Beamten vertreten, so auch Deutschland. Tatsache ist, dass jeder Mitgliedstaat vertreten war. Manchmal spielt die erste Mannschaft und manchmal die zweite. Aber das waren alles Fachleute. Unter den 10, die gekommen waren, die Minister aus Italien, Belgien und der Slowakei. Wir als Slowakei unterstützen Ungarn und seine Initiative für Frieden voll und ganz. Das ist der Grund, warum ich hier bin. Ich verstehe aber, dass andere Länder das nicht so sehen. Kurz nach Beginn der EU-Ratspräsidentschaft am 1. Juli hatte Ungarns Premier Orbán einen Reisemarathon unternommen. Nach Kiew, nach Moskau, nach Peking und zu Donald Trump. Eine Friedensmission, wie Orbán es nannte, ohne Absprachen mit den EU-Partnern. Das hatte viele Staats- und Regierungschefs verärgert.
Das kann ich absolut verstehen. Ich schäme mich für unsere Regierung.
Teil der Europäischen Union zu sein, bedeutet, dass man die gleichen Werte teilt. Und ja, ganz offensichtlich gibt es da gerade Spannungen. Spannungen, die tiefliegende Ursachen haben. Der außenpolitische Kurs von Viktor Orbán ist seit Jahren geprägt von der Nähe zu Russland und China.
Das sieht sich vor allem dadurch, dass Ungarn sehr stark abhängig ist von chinesischen Direktinvestitionen. Allein in Ungarn bekommt 44% aller europäischen Direktinvestitionen aus China. Ungarn ist auch sehr abhängig von russischem Öl, trotz des russischen Angriffskriegs in der Ukraine.
Auf Orbáns Reisen reagiert auch die EU-Kommission. Zu den Ministertreffen in Ungarn reisen keine Kommissare mehr, nur hohe Beamte. Mehrere EU-Länder ziehen nach, wie heute in Budapest.
Es ist natürlich ein symbolischer Akt, der schon zeigt, eben, dass man ganz klar im Gegensatz steht zu dem, für was Orbán steht. Gleichzeitig hat das natürlich schon auch Konsequenzen, weil eben diese Diskussionsplattform dann nicht mehr so genutzt werden kann, wie sie es eigentlich sollte.
Weniger Diskussion, weniger Austausch und weniger glanzvolle EU-Treffen für Orbáns Regierung in Ungarn.
Was heute noch passiert ist, zeigen wir jetzt im Nachrichtenüberblick. Mit dir, Konstantin.
Die ukrainische Armee hat Russland in der Nacht offenbar großflächig mit Drohnen angegriffen. Wie das Verteidigungsministerium in Moskau meldete, habe die Flugabwehr 75 ukrainische Drohnen abgeschossen. In einer Ölraffinerie am Schwarzen Meer sei durch herabfallende Trümmer ein Brand ausgelöst worden. In der Ukraine lobte Präsident Selenskyj unterdessen die Unterstützung Deutschlands. So sei inzwischen ein drittes Patriot-System eingetroffen und einsatzbereit. Bei den tagelangen Protesten von Studierenden in Bangladesch wurden bei Auseinandersetzungen mit der Polizei inzwischen mehr als 110 Menschen getötet. Weitere 530 wurden festgenommen. Grund für die Proteste ist eine geplante Quotenregelung für Stellen im öffentlichen Dienst. Heute patrouillierte das Militär auf den Straßen der Hauptstadt Dhaka. Internet- und Handyempfang sind gekappt. Seit Freitag herrscht eine Ausgangssperre. Die Regierung rief für heute einen Feiertag aus. Die Löhne und Gehälter in Deutschland sind im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilte, lag das mittlere Einkommen von Vollzeitbeschäftigten bei knapp 3.800 Euro brutto im Monat. Das mittlere Entgelt bedeutet, dass die eine Hälfte der Beschäftigten unter diesem und die andere Hälfte darüber liegt. Das sind 4,1% mehr als im Jahr zuvor. Allerdings habe die Inflation mit knapp 6% das Verdienstplus wieder aufgefressen. Der Batteriehersteller Varta hat beim Amtsgericht Stuttgart ein Sanierungsverfahren beantragt. Damit soll eine Insolvenz abgewendet werden. Das für die Restrukturierung nötige Kapital könnte von Porsche kommen. Denn der Sportwagenhersteller zeigt Interesse, bei Varta einzusteigen. Mehr dazu von Markus Gürne in der Frankfurter Börse.
Bisher dachte Porsche nur über einen Einstieg bei der Varta-Tochter We4Drive nach. Sie wollte eine Batteriefabrik für Elektroautos bauen und war ein wesentlicher Hoffnungsträger von Varta. Das Projekt liegt aber derzeit auf Eis. Jetzt erwägt Porsche, direkt bei Varta einzusteigen, gemeinsam mit einem Großaktionär aus Österreich. Der hält etwa die Hälfte der Varta-Aktien. Für Porsche wäre dieser Einstieg ein Schritt zu mehr Unabhängigkeit im Bereich der E-Mobilität. Für die übrigen Aktionäre und auch Gläubiger könnte dieser Rettungsplan aber richtig teuer werden. Denn als Folge einer Änderung bei einem Gesetz für Unternehmenssanierung droht ihnen ein Totalverlust.
In München hat heute die 25. Welt-AIDS-Konferenz begonnen. Geplant ist ein Austausch über den neuesten Forschungsstand und die Hürden bei der Bekämpfung der Krankheit. Das Thema bleibt aktuell, denn die Zahl der HIV-Neuinfektionen bleibt weiter hoch. Weltweit stirbt jede Minute ein Mensch an den Folgen. Die Immunschwächeerkrankung konnte bisher bis auf wenige Ausnahmen nicht geheilt werden. Eine Behandlung ermöglicht Betroffenen aber ein normales Leben.
Der Countdown läuft. Am Freitag werden die Olympischen Spiele in Paris eröffnet und damit beginnt, worauf viele Sportlerinnen und Sportler ein Leben lang hinarbeiten. Immer wieder trainieren, sich dabei ja nicht verletzen, um sich schließlich für Olympia zu qualifizieren. Und dann kommt alles auf diesen einen Moment an. Sie müssen physisch und mental auf den Punkt genau fit sein. Der Boxer Nevi Tiafak tritt im deutschen Team in Paris an. Und wir haben ihn vor seiner Abreise getroffen.
Er steigt diesen Sommer für Deutschland in den Ring. Nevi Tiafak. In der Superschwergewichtsklasse tritt der Boxer bei den Olympischen Spielen in Paris an. Mit 8 Jahren kam er aus Kamerun nach Deutschland.
Ich als Dunkelhäutiger, einen größeren Stempel kann man ja nicht, ne? Aussagekraft kann man nicht haben, dass man Ausländer ist. Deshalb, im Großen und Ganzen, egal wie erfolgreich man ist, manche werden mich immer noch als Ausländer betiteln. Ich sehe mich 1000% als Deutscher. Und ich bin auch sehr, sehr dankbar dafür, wo ich heute bin und dass ich für Deutschland starte. Weil ohne Deutschland wäre mein Erfolg definitiv nicht an dieser Stelle.
Das große Ziel Olympia. 2021 scheiterte er an der Qualifikation. Und auch dieses Mal hätte er es fast nicht geschafft. Eine Verletzung warf ihn zurück. Für 2 Monate konnte er nicht boxen.
Wenn du ein Ziel hast, wenn du einen Traum hast, lass dich von keinem was sagen. Zieh durch.
Und das hat der Superschwergewichtsboxer auch getan. Der 25-Jährige gewann jeden seiner 4 Kämpfe bei der Olympia-Qualifikation. Jetzt will er eine Medaille und danach Profi werden. Dabei ging es ihm am Anfang um etwas ganz anderes.
Ich bin zum Boxen eigentlich gekommen, um abzunehmen. Ende 2015, mit 15 Jahren, nach der Jugend-WM Bronze. Spätestens dann habe ich mir dann gedacht, okay, kannst du was draus machen.
Tiafak lebt zusammen mit seiner Mutter in Bergheim bei Köln. Die war vom Boxwunsch erstmal gar nicht begeistert.
Nevi ist nach Hause gekommen und Nevi hat mir gesagt, er möchte boxen. Ich habe gesagt, wie? Ich habe Angst mit Boxen und Nevi hat mir gesagt, alles ist gefährlich.
Mittlerweile ist das ganz anders. Sie freut sich, dass ihr Sohn diesen Sommer in Paris mit dabei ist.
Er hat mich angerufen. Ich denke, ich war auf Arbeit. Ne? Ich war so froh mit meinen Kollegen. Ich habe alles erzählt, meine Kollegen. Ich war richtig verrückt mit Freude. Ne?
Tiafak fing mit dem Boxen bei Deutschlands ältestem aktiven Boxverein an, SC Colonia. Lukas Wilaschek trainiert ihn seitdem. Er war selbst Olympiateilnehmer und Profiboxer.
Mittlerweile sind wir so ein eingespieltes Team, wir wissen, wir wollen die Medaille. Aber es ist jetzt immer so, ob er Europameister geworden ist, da wussten wir ganz genau, wir wollen Europameister werden. Und auch da fahren wir zu den Olympischen Spielen, um eine Medaille zu holen.
Nevi Tiafak will die Medaille nicht nur für sich, sondern auch für sein Land.
Es wäre Deutschland nicht hinter mir. Hätte ich den Weg bisher niemals geschafft.
Am 29. Juli beginnt die Olympische Vorrunde in seiner Gewichtsklasse. Im Ring wird es sich dann für Tiafak entscheiden.
Den runden 40. Geburtstag feierte die DDR 1989 noch, doch im Jahr darauf wurde ihr Ende besiegelt. Vieles änderte sich. 1990 kam die D-Mark. Sie löste das Ostgeld ab. Wertlose Papiernoten aus der DDR wurden in einem Bergwerk eingelagert. Die einst milliardenschweren Scheine sollten dort vermodern. Aber anders als das Staatsgebilde DDR erwies sich das Geld als langlebig. Jahre später tauchten Scheine auf Sammlermärkten auf. Sie waren zwar muffig, aber alles andere als verfault. In dem Film 2:1 wird die versteckte Kohle wieder zum Vermögen. Patricia Klime über den historischen Geldschatz und welches Glück die Finder wirklich dabei fanden.
Wir sind keine Verbrecher. Wir wollen nur ein bisschen Gerechtigkeit.
2:1, das ist mehr als nur eine heitere Geschichte über den Sommer 1990 und den Umtauschkurs von DDR-Geld in harte D-Mark. Der Film erzählt, wie DDR-Bürger in einem NVA-Stollen Millionen von Ostgeld finden und was sie damit alles anstellen.
Ja, wie viel sind das?
Das sind ein paar Millionen.
Also wir reden über Geld, was du gefunden hast und was dem Staat gehört. Und weil es dem Staat gehört und wir eine Volkswirtschaft sind, gehört es dem Volk. Und da wir das Volk sind, gehört es quasi uns.
Mich hat gereizt, über diese Zeit zu erzählen, 1990, die ja auch eine Zeit der Möglichkeiten war. Und wo wir erzählen ja einen humorvollen, leichten Film. Und ich glaube, es ist gut, auch darüber jetzt zu lachen, um dann wieder darüber zu reden.
Im Film tauscht die Hausgemeinschaft die DDR-Millionen in Westwaren wie Töpfe und Mikrowellen um. Alles illegal. Filmgrößen wie Sandra Hüller, Max Riemelt, Peter Kurt, Martin Brambach oder Ronald Zehrfeld spielen mit. Die Ostler sind ostdeutsch besetzt, den Wessi gibt Olli Dittrich. Die absurd witzige Geschichte basiert teils auf einer wahren Begebenheit. In einem NVA-Stollen in Halberstadt lagerten wirklich 109 Milliarden Mark der DDR. Darunter auch 200- und 500-Markscheine, die nie in den Umlauf gekommen waren.
Wo kommen die denn her?
Die sind gedruckt worden, damit wir liquide sind, wenn wir die BRD übernehmen.
Wir, die BRD.
Den Kapitalismus auszutricksen, gelingt den Hausbewohnern nicht tatsächlich. Im Verlauf des Films sind Werte wie Liebe und Freundschaft für alle dann doch wichtiger als der schnöde Mammon. Geld ist gedruckte Freiheit, heißt es im Film frei nach Dostojewski. Eine Freiheit, die von jedem verschieden gesehen wird.
Ich finde schon, dass Geld glücklich macht. Und zwar so lange, bis man genug hat.
Nee, Glück ist für mich was anderes. Und Glück sehe ich in den Augen meiner Personen, meiner Freunde, die mir gegenüber sitzen. So, und da braucht es oftmals kein Geld, sondern man teilt selbst das Kleinste, was nicht im Geld aufzuliegen ist.
Und deswegen mag ich es halt, genau so viel zu haben, wie es halt nötig ist. Wie im Buddhismus, nehme nur so viel du brauchst her.
In Dresden zu den Filmnächten am Elbufer gab es bereits eine Preview. Wer noch hatte, der konnte dort die Getränke in Ostmark bezahlen.
Und der Film 2:1 kommt an diesem Donnerstag in unsere Kinos. Und auf alle Fälle unbezahlbar ist schönes Urlaubswetter in vielen Bundesländern. Sind ja bereits Ferien, Claudia. Wie wird es denn?
Helge, es wird gar nicht so schlecht die nächsten Tage. Sonne, trocken, Zwischenhocheinfluss. Im Moment meckert jeder über diesen Sommer, er sei zu kalt. Gut, er ist ziemlich wechselhaft, aber was die Temperaturen angeht, da liegen wir auf Platz 3 aller Sommer seit 1881. Hier sehen Sie, wie viele Sommertage es jeweils in den Jahren gab, und zwar vom 1.1. bis jetzt 22. Juli. Und man sieht eben auch, da gibt es so ein paar Jahre, die ordentlich rausspringen. Zum Beispiel 1947, da gab es 71 Sommertage. Sommertage sind Tage mit 25,0 Grad oder mehr. Damit liegen wir jetzt in diesem Jahr schon auf Platz 3, nämlich mit 1947. Vor uns liegt noch das Jahr 2003 und das Jahr 2018. Da gab es noch mehr Sommertage bis zum 22. Juli. Und bisher sind wir in diesem Jahr gar nicht so schlecht, nämlich 71 Sommertage auf Platz 3. Also bisher lässt sich das Wetter sehen und die nächsten Tage gibt es nicht mehr ganz so viel Regen und die Temperaturen steigen zum Wochenende wohl auch wieder an. Jetzt in der Nacht haben wir es erst einmal noch direkt am Alpenrand mit so ein bisschen Regen zu tun. Sonst ist es oft locker bewölkt oder sternenklar. Von Westen kommt morgen früh ein neues Tiefdruckgebiet. Das bringt so ein paar Schauer. Im Laufe des Nachmittags werden sich über dem gesamten Norden und der Mitte wieder Schauer und Gewitter entwickeln. Am ehesten und längere Zeit trocken wird es dann wieder von Westen sein. Und dieser Regen, der zieht dann morgen Abend auch weiter nach Osten und dann ab. Und danach wird es deutlich trockener. Die Temperaturen liegen in der Nacht meist bei Werten zwischen 13 und 18 Grad. Morgen Nachmittag Höchsttemperaturen. Da, wo die Sonne noch längere Zeit scheint, das wird vom Schwarzwald rauf bis nach Brandenburg, bis in die Lausitz sein. Da werden es 27, 29 Grad. Am Mittwoch haben wir es dann im Süden noch mit etwas Regen zu tun. Die Schauer, die dann morgen über uns hängen, die ziehen am Mittwoch nach Osten weiter. Dahinter Temperaturen von 19 bis 26 Grad. Der Donnerstag wird trocken, sehr sonnig. Und im Breisgau gibt es dann schon wieder 29 Grad.
Hat auf jeden Fall sehr viel von Sommer. Vielen Dank, Claudia. Das waren die Tagesthemen, eben schon mit einem Blick auf die Olympischen Spiele. Dorthin und an den Austragungsort nach Paris geht es jetzt auch im Weltspiegel.
Ja, es ist eine Reportage über ein Jahr Vorbereitung, Vorfreude, aber auch Frust.
Morgen Abend gibt es neue Tagesthemen. Ab da begleitet Sie meine Kollegin Jessie Wellmer durch diese Woche. Ihnen wünsche ich eine gute Nacht.
Tschüss.
Tschüss.